Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Liebe Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, Jubelkonfirmation, was für ein schönes Wort. Nicht immer ist uns im Alltag zum Jubeln zumute. Aber angesichts der 50, 60, 65 oder 70 Jahre, auf die wir heute Morgen dankbar zurückblicken, darf die Freude wirklich groß sein und der Jubel laut werden. Das lässt sich auch gut begründen mit dem Spruch dieses Tages aus 1. Johannes 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Die ganz große Mehrzahl von Ihnen ist hier in Iserlohn und auch in unserer Gemeinde konfirmiert worden. Und es gibt noch andere Verbundenheiten. Unter uns sind mehrere aus der Familie Hombeck, und Heinz Hombeck hat uns geschrieben, dass sein Großvater Kaspar Friedrich Wilhelm Hombeck von Januar 24 bis November 31 Presbyter an der Bauernkirche war und dann auch auf der alten Glocke zu finden ist zum 400-jährigen Jubiläum der Reformation. 1925 wurde die Glocke gegossen. Jetzt feiern wir bald schon 500 Jahre Reformation und die Zeit eilt dahin. Wir aber danken Gott für seine Güte, mit der er Kirche, Gemeinde und Sie als Konfirmandinnen und Konfirmanden über die Jahrzehnte begleitet hat, und bitten um seinen Segen in diesem Gottesdienst. Einige Dinge noch, die ich der Gemeinde mitteilen möchte. Wir haben aus der Schar der Flüchtlinge, die wir begleitet haben, Khan Mohammed Amatzai und Sazan Barani Dada, hier christlich getauft. Und wir haben kirchlich bestattet Heidrun Gietenbruch im Alter von 77 Jahren, Uwe Frede im Alter von 61 Jahren und Karin Wagner im Alter von 73 Jahren. Im Klingelbeutel waren 189,55, in der Kollekte 178,82. Das dürfen Sie heute alles toppen, ne? Aufgrund der großen Zahlen, mit denen wir hier miteinander Konfirmation feiern. Wir laden Sie ein, innerhalb des Gottesdienstes für die diakonischen Aufgaben unserer Gemeinde zusammenzulegen und am Ausgang für die Stadtkirchenarbeit, also alle diese Projekte, mit denen wir versuchen, ganz bewusst auch Kirche in der Stadt zu sein und auf die Menschen zuzugehen. Aufgrund der Jubelkonfirmation gibt es heute kein Kirchencafé im Lutherhaus, weil wir da mit den Konfirmanden dann zum Essen zusammensitzen. Und hier in der Kirche geht es recht nahtlos. Um 12.30 Uhr gibt es noch einen ökumenischen Schützengottesdienst. Sie sehen, wir sind heute voll im Lauf. Ein kleiner Hinweis noch, wer sich für Kirchenklingen interessiert, das beginnt diese Reihe mit Kirchenführung um 16:30, Konzert um 17:00 und Umtrunk danach in der Johanneskirche in Ergste an dem heutigen Sonntag. Und nun lasst uns miteinander beten.
Herr, dein Wort bleibt ewiglich, soweit der Himmel reicht. Deine Wahrheit währet für und für. Du bist mein Schutz und mein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Weil wir in diesem Gottesdienst das heilige Abendmahl feiern, lasst uns Gott unsere Sünde bekennen und beten. Guter Gott, wir wissen, zwischen uns stimmt es nicht immer. Wir vertrauen dir oft viel zu wenig. Deinem Wort schenken wir wenig Glauben, beachten deine Gebote nicht. Unser Denken, Reden und Tun ist zu sehr mit uns selbst beschäftigt und zu wenig mit dir und unseren Mitmenschen. Oft steht unser eigenes Wohl und Wehe für uns im Vordergrund und nicht dein Reich, dein Frieden und deine Gerechtigkeit. Doch weil wir um unsere Sünde wissen, kommen wir zu dir und bitten dich, nimm weg, was zwischen dir und uns, zwischen uns und unseren Mitmenschen steht. Verändere uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Mach uns zu Menschen, die deinen guten Willen erkennen und danach leben. Herr, erbarme dich unser. So frage ich, ist dies auch euer Bekenntnis? Begehrt ihr die Vergebung eurer Sünde um Christi willen? So antwortet ja. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch die Gnade Gottes und spreche euch anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesus Christus die Vergebung aller eurer Sünde zu, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich will euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der ewige Gott.
Und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen, allein Gott in der Höhe sei und Dank für sein.
Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, du birgst uns in deiner Liebe und leitest uns an deiner Hand. Gib uns, an dir festzuhalten in Ehrfurcht und Vertrauen und deinen heiligen Namen zu preisen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
dass es im Leben darauf ankommt, ein gutes und festes Fundament zu haben, davon erzählt Jesus in der Geschichte vom Haus auf dem Felsen. Sie steht im Matthäusevangelium im 7. Kapitel in den Versen 24 bis 27. Jesus sagt: Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und ihnen folgt, ein solcher Mensch ist wie ein Mann, der ein Haus gebaut hat, verständig und klug, und tief in das Erdreich hineingrub, bis hin zu den Felsen. Und als dann eine Flut kam und der Sturm tobte und das reißende Wasser ins Haus schlug, da hielt das Haus stand, denn es war gut und sicher gebaut. Wer aber meine Worte hört und ihnen nicht folgt, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hatte, und als der Strom über die Ufer trat und der Sturm tobte und die reißenden Fluten anprallten ans Haus, da ist es zusammengestürzt und alles war zunichte. Halleluja! Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Halleluja!
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Festgemeinde, das Leben schreibt seltsame Geschichten, die man sich noch nicht vorstellen kann, wenn man ein Jugendlicher ist. Da stehen Sie in Ihren schwarzen Anzügen und sitzen in ihren Kleidern vor der obersten Stadtkirche, wenn man sich alte Konfirmationsfotos betrachtet vor 50, 60, 65, 70 Jahren. Auch damals schon galt, der Übergang ins Erwachsenenleben ist angezeigt und die Gesichter auf den Fotos erzählen von Anspannung und Erwartung. Die inneren Bilder reichen über den Gottesdienst, das Familienfest und die Geschenke hinaus zu der Frage, was im Leben jetzt alles auf sie wartet. Und wer mag, kann sich solchen Traumbildern damals hingeben. Auch Josef, der Sohn von Jakob und Rahel, träumt. Und er macht den Fehler, seine Träume zu erzählen. Sie malen ein Bild von der Zukunft, wo sich die 11 Brüder und Vater und Mutter vor ihm verneigen, als Garben auf dem Felde und als Himmelskörper am Firmament. Verständlich, dass man das dem Lieblingssohn Josef des Vaters mit dem auffällig bunten Rock nicht durchgehen lassen will. Weh dem, der sich nicht einzupassen weiß in die Familie, die Klasse, den Betrieb. Aus Konkurrenzen entstehen Ablehnungen, Neid und Hass sind spürbar und das führt dazu in dieser Geschichte, dass die älteren Brüder auf dem Feld den ihnen nachgezogenen Josef kurzerhand in eine Grube werfen, um ihn loszuwerden, zuletzt ihn an eine Karawane als Sklaven verkaufen, die nach Ägypten zieht. So teilt sich die Geschichte in Opfer und Täter, in Gewinner und Verlierer. Nicht jede und jeder hat die gleichen Startchancen gehabt, und manchmal ist die Zukunft einfach ungewiss. Josef gerät in Ägypten in das Haus des Kämmerers und Obersten der Palastwache Potiphar, der ihn zum Hausverwalter bestimmt. Doch das Glück währt nicht lange, weil der, das sei nun ehrenvoll erwähnt, tugendhafte Josef den Verführungskünsten der Ehefrau Potiphars widersteht, die dafür wiederum aus Rache den armen Josef der Vergewaltigung anklagen lässt, was diesen dann unschuldig in die Gefängnisverließe Ägyptens bringt, wo er einige Jahre ausharren muss. Abstürze im Leben sind tragisch. Wie soll man das bewältigen, wenn ein Lebenskonzept zerbricht, mit oder ohne eigene Schuld? Die früheren Generationen warfen die Weltkriege aus der Bahn, die heutigen klagen über Orientierungslosigkeit und keine verlässlichen Wege mehr in die Zukunft. Dazwischen hat unsere Generation den Weg gesucht. Und manchmal stecken wir auch fest, wenn im Älterwerden alle Türen verschlossen zu sein scheinen für das Neue, das wir uns ersehnen. Manchmal musst du lange ausharren, bis das Unglück sich wieder wendet. Josef ergeht es so im Gefängnis, bis er seine Fähigkeiten als Traumdeuter erweist, um dem Mundschenk und dem Hofbäcker des Pharaos ihre Träume zu deuten, wonach der Erste wieder zu Ehren kommt und der Zweite sein Leben verlieren wird. Doch der Mundschenk vergisst Josef in der Folgezeit, und erst 2 Jahre später, als keiner am Hof die Träume des Pharaos zu deuten vermag, erinnert sich dieser an ihn und eröffnet Josef einen Zugang zum Thronsaal und zur Traumdeutung des Pharaos. Die 7 vollen Ehren sowie die 7 fetten Kühe stehen da den 7 mageren Ehren und den 7 ausgezehrten Kühen in den Träumen des Pharao gegenüber. Zeichen für den Wechsel guter und schlechter Jahre, Mahnung für eine vernünftige Vorratswirtschaft. Dafür macht der Pharao Josef zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und zum Verwalter aller Ernteerträge. Aber wie ist das, wenn man an die Spitze gelangt? Und wie, wenn andere das schaffen und man selber nicht? Wann ist man eigentlich im Leben glücklich? Und wie viel Ruhm und Anerkennung braucht es, um im Leben glücklich zu sein? Sind wir, was wir haben oder was wir sind? Und wann sind wir wirklich zufrieden? Und ja, man trifft sich im Leben immer noch ein zweites Mal. Die Hungersnot bringt die Brüder nach Ägypten, allerdings ohne Benjamin, den Jüngsten, der Josef durch Rahel als gemeinsame Mutter besonders nahe stand. Und nun folgt eine spannende Familienserie, wie Josef den Brüdern, als sie kommen, sie erkennen ihn nicht, Spionageabsichten vorwirft, Ruben ins Gefängnis werfen lässt und verlangt, dass sie auch den jüngsten Bruder noch aus dem Vaterhaus herbeischaffen. Dann machen sich die Brüder beladen mit Korn auf den Weg und finden bei einer Rast die gezahlten Gelder in Geldbeuteln oben auf den Kornsäcken liegen. Was für ein Angstpotenzial für die Rückkehr, die sich Josef überlegt hatte. Dann wiederholt sich die Geschichte, als die Vorräte aufgebraucht sind, Jakob schmerzverzerrt den Benjamin auch ziehen lassen muss, der Ruben in Ägypten ausgelöst wird und auf dem Rückweg ist nicht nur das Geld in den Säcken, sondern in Benjamins Sack auch der silberne Becher des Josef. Das alles kommt aber erst heraus, als sie dem Josef wieder gegenüberstehen und zugesagt haben, dass der in Ägypten bleiben muss, bei dem sich dieser verloren geglaubte Becher finden lässt. Als klar wird, dass es Benjamin ist, klagen die Brüder ihr Leid, dass sie diesen Verlust dem Vater nicht antun können. Und dann gibt Josef sich zu erkennen als der, der er ist, der Bruder, den sie loswerden wollten. Was ist mit den dunklen Stellen unserer Lebensbiografie, wo wir selbst oder andere im Blick auf uns Schuld auf sich geladen haben? Was da traumatisch wurde, kann immer neu in Bildern ins Bewusstsein zurückkehren, bis es offengelegt wird und in die eigene Lebensgeschichte integriert werden kann, angenommen werden kann. Josef versucht, seine persönliche Lebensführung unter dem Licht Gottes zu sehen. Gott selbst, so meint er nun, hat ihn nach Ägypten geschickt und nicht die treulosen Brüder, damit er hier die Familie und ein ganzes Volk retten kann. Die Verheißungsgeschichte Israels, die unter Josef nunmehr mit der Ankunft des herbeigeholten Jakob in Ägypten Heimat finden, bis es Jahrhunderte später unter Mose um den Auszug aus Ägypten in das gelobte Land gehen wird. Verschlungene Wege, aber eben segensreich. Wie beurteilen wir die teilweise verschlungenen Wege, die wir seit unserer Konfirmation geführt worden sind? Und wie bearbeiten wir die Wunden, die das Leben uns geschlagen hat? Können wir sie voller Vertrauen an Gott abgeben und den Segen erkennen, den er doch geschenkt hat? Oder haben wir als bittere Wurzel in unserem Herzen immer nur das im Blick, was nicht gelang? Nach dem Tod des Vaters Jakob jedenfalls befürchten die Brüder, dass nunmehr Josef alle Rücksicht aufkündigen und Rache nehmen wird. An dieser Stelle beginnt unser Predigttext aus dem 50. Kapitel der Genesis. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun,
was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Liebe Jubelkonfirmandinnen und Konfirmanden, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Wie ist das eigentlich, wenn etwas nicht gut gewesen ist oder im Leben nie wirklich geklärt wurde? Da hatte man einen großen Konflikt und in ihm steckt die Angst, dass einer, der mächtiger ist als wir, uns vielleicht Schaden zufügen kann. Die letzte Schutzmauer, der Vater, ist nicht mehr da und die Brüder müssen ihn beschwören mit einer angeblichen Vergebungsbitte, die er ihnen für Josef aufgetragen haben soll. Martin Luther beginnt seine Auslegung unseres Predigtextes mit den Worten: Hier siehst du ernstlich, welch ein erschreckendes Unglück die Sünde und dein böses Gewissen sei. War denn nicht alles gut, könnte man fragen? Hatte Josef ihnen denn nicht damals ausdrücklich vergeben? Hatten sie nicht bereits 17 Jahre in Ägypten gelebt? Doch es geht ihnen, wie es ihnen schon damals ergangen war, als sie bei ihrer ersten Reise nach Ägypten in Verdacht gerieten. Da rumorte es in ihnen, die alte Tat stand ihnen quälend vor Augen. Und nun nach dem Tod des alten Vaters ist es wieder so, das dunkle Familiengeheimnis hat immer noch zerstörerische Macht. Sie blicken auf Josef, der dem Anschein nach doch mit seinen Brüdern tun und lassen kann, was er will. Er hat die Macht, aber darf und wird er sie auch missbrauchen? Lässt er sich, wie die Brüder fürchten, jetzt nach so vielen Jahren vom Geist der Rache einfangen? Nicht immer ist der andere so gefährlich, wie unsere Fantasien uns erzählen. Und was sagen solche Fantasien eigentlich über uns selbst? Josef jedenfalls ist kein Richter gnadenlos. Er sagt: Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu halten, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Das ist wohl so, dass es nicht immer im Leben alle mit uns gut meinen. Und wir vielleicht auch nicht immer mit den anderen. Aber eine verbitterte Wut darüber, die man allezeit im Herzen trägt, bringt keinen weiter. Josef versteht im Rückblick den Zusammenhang, der ihm natürlich zuvor im Erleben noch nicht klar gewesen ist. Warum ist dein Leben so und nicht anders verlaufen? Warum die Brüche? Die Niederlagen, die Ängste, das Verlassenwerden, die Einsamkeit, der Schmerz, war das nötig? Ja, das war so, erkennt Josef für sich. Nun kann das, wenn überhaupt, jede und jeder immer nur im Rückblick auf das eigene Leben erkennen und keine und keiner für den anderen, das wäre überheblich. Aber kann es nicht sein, dass du und ich manche Schwere ertragen mussten, weil Gott dabei Gutes im Sinn hatte? Die Frage nach dem Warum bekommt im Leben meistens keine Antwort. Aber die Frage nach dem Wozu ist spannend. Sie öffnet im Rückblick und Ausblick den Horizont für das, was Gott in seiner Gnade für uns bereithält. Und wer es erkennen kann, vermag darüber froh zu werden. Thomas Mann hat in seinem dreibändigen Romanwerk Josef und seine Brüder dieser Antwort des Josef eine höchst eigene Deutung unterlegt. Aber Brüder, ihr alten Brüder, antwortete er und beugte sich zu ihnen mit ausgebreiteten Armen. Was sagt ihr da? Als ob ihr euch fürchtet, ganz so redet ihr und wollt, dass ich euch vergebe. Bin ich denn wie Gott? Drunten heißt es, bin ich wie Pharao, aber der wird dort nur genannt, ist aber bloß ein armlieb Ding. Geht ihr mich um Vergebung an, so scheint's, dass ihr die ganze Geschichte nicht recht verstanden habt, in der wir sind. Unter Gottes Schutz musste ich euch zum Bösen reizen, in schreiender Unreife, und Gott hat's freilich zu Gutem führen lassen, dass ich viel Volks ernähre und so noch etwas zur Reife kam. Aber wenn es ums Verzeihen geht unter uns Menschen, so bin ich's, der euch darum bitten muss, denn ihr musstet die Bösen spielen, damit alles so käme. Liebe Gemeinde, welch eigentümliche Deutung ist das? Da erklärt der, dem Unrecht geschah, von sich, dass er selbst viel zu klein sei, Vergebung zu gewähren, und sei er noch so weit aufgestiegen. Und es wendet sich, weil er erkennt, dass er selbst an der bösen Geschichte mit seinen damals unreifen Mustern einen wesentlichen Anteil hatte. Das lässt ihn demütig werden. Wie segensreich, wenn eine und einer die ganze eigene Geschichte auch mal aus einer anderen Perspektive ansehen kann. Nicht nur die eigenen Nachteile beschwört, sondern fragt, in welcher Verkettung sie zueinander gefügt wurden. Die Frage nach Gott kommt auf den Plan, denn es geht nicht nur um einen Platz an Pharaos Stadt, den Josef erworben hatte. Es geht um einen Platz, den ein Mensch niemals einnehmen kann, nämlich an Gottes Stelle urteilen zu wollen. Das letzte Urteil hat immer Gott und kein anderer. Das zwingt uns doch alle zum Innehalten, oder? Zu erkennen, dass Gott auf krummen Linien gerade schreibt, dass unsere Fluchgeschichten seine Segensgeschichte nicht ausbremsen können, dass er seine Kinder schützt und bewahrt und uns ans Ziel bringt, das lässt Freude und Dankbarkeit entstehen in unseren Herzen und lässt uns in Christus den Frieden finden, nach dem wir immer wieder suchen. Viele Menschen, die ihre Verbitterungen bis ins Alter mitgeschleppt haben, sind schnell mit dem Urteil über andere, die so meinen, sie Schuld an ihrem Leiden haben sollen. Wer aber zu vergeben gelernt hat, der muss buchstäblich nichts mehr nachtragen, hinterhertragen, darf beides, das Gute wie das Schlechte, aus Gottes Hand. Und wer vermag genau zu sagen, ob der andere stets böse, man selber stets gut gewesen sei, steckt nicht von allem etwas in uns wie in unseren Nächsten? Und haben uns die Jahrzehnte seit unserer Konfirmation nicht auch klüger und vielleicht sogar etwas weiser gemacht, sodass wir in allen wichtigen Dingen unseres Lebens vor allen Dingen die Gnade erkennen können, von der wir in Wahrheit leben? Martin Luther hat es so erklärt, darum können wir den Glauben an die Vergebung der Sünden mit unseren Kräften nicht machen. Es ist kein selbsterworbener Glaube, sondern wie Paulus sagt, es ist Gottes Gabe und kommt nicht aus uns heraus. Und wenn so eben nicht durch Menschenhand, sondern durch Gott selbst alles gewendet wird, dann eröffnet sich daraus auch wirklich Zukunft. Wie Josef es ausdrückt, fürchtet euch nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. In Josefs Versprechen kommt es an den Tag, was Luther schon in der Erklärung des 8. Gebotes gesagt hat, wir sollen unseren Nächsten entschuldigen und Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Ich wünsche Ihnen solche Perspektivwechsel, wie Josef sie erlernt hat in seiner Lebensgeschichte. Sie verwandeln unsere Einstellung zum Leben und wir können dann rückblickend Neues erkennen und nach 50, 60, 65 und 70 Jahren unserer Konfirmandensegnung mit dem Apostel Paulus darauf vertrauen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Liebe Jubiläumskonfirmandin und Jubiläumskonfirmanden, vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren sind Sie hier in der obersten Stadtkirche, in der Bauernkirche oder in einer anderen Kirche in Iserlohn oder anderswo konfirmiert worden. Unter Handauflegung und Fürbitte der Gemeinde wurde Ihnen der Segen des dreieinigen Gottes zugesprochen und Sie wurden als vollwertiges Gemeindeglied mit allen Rechten und Pflichten in die evangelische Kirche hineingenommen. Seitdem ist ein halbes Jahrhundert oder sogar noch wesentlich mehr Zeit vergangen. Vieles ist in diesen Jahren geschehen, vieles hat sich seit Ihrer Konfirmation verändert, in Kirche und Gemeinde, in Gesellschaft und Politik und sicherlich auch bei Ihnen ganz privat. Damals standen Sie am Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Die Zeit Ihrer Kindheit war vorüber. Für manche ging die Schulzeit ihrem Ende entgegen, eine Berufsausbildung sollte folgen. Sie wurden langsam erwachsen. Und das brachte Aufgaben und Herausforderungen mit sich. Jahre des Aufbruchs lagen vor ihnen, begleitet von vielen Hoffnungen und Träumen, vielleicht wie beim Josef damals, aber auch vielleicht mit Befürchtungen und Sorgen. Auch heute stehen die meisten von Ihnen am Beginn oder haben schon begonnen mit einem neuen Lebensabschnitt. Das Berufsleben ist zu Ende gegangen, der Ruhestand hat begonnen. Der Start in diesen Lebensabschnitt ist, das habe ich mir sagen lassen, nicht unbedingt leichter als der Start ins Berufsleben. Und er macht wohl noch einmal sehr deutlich, welchen Wechsel und welchen Veränderungen unser Leben unterworfen ist. Das heutige Konfirmationsjubiläum ist, so denke ich, ein Anlass innezuhalten, zurückzublicken auf das, was in der Zwischenzeit geschehen ist. Welche Wege sind Sie seither gegangen? Und sicher gab es nicht nur schöne Abschnitte, sondern jede und jeder von Ihnen hat wohl auch Schweres durchstehen müssen. Aber ich hoffe, dass Sie auf ebenso vieles zurückblicken, wofür Sie Gott danken können. Ich hoffe, dass ein Segen, der Ihnen bei Ihrer Konfirmation zugesprochen wurde, Sie begleitet hat. Dass Gott mit Ihnen gegangen ist durch gute wie durch schwere Zeiten. Ich hoffe, dass der Glaube, den Sie bei Ihrer Konfirmation bekannt haben, sich bewährt und Früchte getragen hat. Und ich hoffe, dass Sie sich in diesem Glauben und unter Gottes Segen stets gut aufgehoben und geborgen wussten. Heute soll dieser Segen Gottes, der Ihnen bei Ihrer Konfirmation mit auf den Lebensweg gegeben wurde, noch einmal bekräftigt werden. Nicht etwa, weil Gottes Segen nach 50 oder mehr Jahren etwas von seiner Kraft verloren hätte, sondern um Sie dieses Segens zu vergewissern und um Sie an das Versprechen Jesu Christi zu erinnern, auf dessen Namen wir getauft sind und der uns zusagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Im Vertrauen auf Gottes Wort wollen wir gleich gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ihnen dann, liebe Jubiläumskonfirmandinnen und Konfirmanden, die Hände auflegen und Ihnen den Segen des dreieinigen Gottes zusprechen. Jetzt ist bei dem Einzug eben alles ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das macht gar nichts. Gleich zur Einsegnung würde ich Sie jeweils bankweise hier nach vorne zum Altar bitten. Wir fangen hier vorne auf der Seite an und die Damen und Herren oder den Herrn ist nur einer aus der ersten Bank zum Segen, dann die zweite und so fort und dann geht's hier vorne weiter. Ist zwar alles ein bisschen rubbelig, aber so ist das Leben. Wir werden Ihnen Gottes Segen zusprechen, damit er weiterhin Ihr Leben begleite, Ihren Glauben stärke und Sie ermutige, heute, morgen und für alle Zeit. Amen. Und nun lasst uns gemeinsam den Glauben bekennen, auf den wir getauft und konfirmiert sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und die erste Gruppe zu mir, zu uns, zum Altar zu kommen. Zum Fürbittengebet bitte ich Sie, zunächst sitzen zu bleiben und sich dann zur Abendmahlsliturgie zu erheben. Lasst uns beten.
Dreieiniger Gott, der du Ursprung und Fülle allen Lebens bist, lass uns an der Fülle deines Lebens Anteil haben. Darum bitten wir dich für alle, deren Leben durch Krankheit oder Behinderung eingeschränkt ist, für alle, die sich vom Leben abgeschnitten oder um ihr Leben betrogen fühlen und denen das Leben zur Last wird, für alle, deren Leben bedroht ist durch Krieg und Verfolgung, Hunger und Not.
Dreieiniger Gott, der du Ursprung und Fülle aller Liebe bist, lass uns an der Fülle deiner Liebe Anteil haben. Darum bitten wir dich für alle, deren Sehnsucht nach Liebe enttäuscht worden ist, für alle, deren Liebe ausgenutzt und missbraucht wird, für alle, deren Liebe erkaltet und in Hass umgeschlagen ist.
Dreieiniger Gott, der du der Ursprung, die Mitte und das Ziel allen Glaubens bist, gib uns Augen, dich zu erkennen, gib uns Ohren, deine Stimme zu hören und gib uns das Herz, dir zu vertrauen. Sei um uns wie das Licht des Tages und bleibe bei uns, wenn es Abend wird. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Ja, es ist würdig und recht, dir zu danken, dich zu preisen, heiliger Gott, du Vater des Lebens. Wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Du hast ihn in die Welt gesandt, die im Dunkeln liegt. Er ist das Licht, der Anfang neuen Lebens. Er schafft Recht und Gerechtigkeit. Er zerreißt die Fesseln der Unfreiheit. Er weckt unsere Freude und lädt uns an seinen Tisch. Wir teilen die Gaben, die er uns gibt, das Brot des Lebens, den Kelch des Heils. Dafür danken wir dir, wir preisen dich, wir loben deinen Namen und bekennen ohne Ende.
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Heilig im Himmel und Erde seiner Herrlichkeit, Hosianna in der Höhe. Gelobet sei
unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis.
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihn in ihn und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Wir beten mit den Worten Jesu.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geben wir einander, unserer Nachbarin, unserem Nachbarn, ein Zeichen des Friedens.
Friede sei mit dir.
Gottes Friede sei mit dir. Und nun kommt, alles ist bereit. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl denen, die ihm vertrauen. Wir wollen es so halten, dass jeweils zwei Reihen von der rechten und der linken Seite zum Tisch des Herrn kommen. Und danach setzt sich das dann jeweils zwei Reihen mäßig fort. Reichen wir einander die Hände. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Geht hin in seinem Segen.
Lasst uns einander die Hände reichen. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr deiner Barmer. Gehet hin in seinem Frieden. Amen.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, das Brot, von dem wir gegessen, der Wein, von dem wir getrunken, hat unsere Gemeinschaft mit Christus und untereinander gestärkt. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, gib uns täglich vom Brot des Lebens. Deine Liebe, die Gnade Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bleibe mit uns allen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Und vielleicht können wir das letzte Lied jetzt auch im Stehen singen. Musik.
Gehet in dem Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und dieser Welt seinen Frieden.